Es grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie. Schön, dass Sie heute wieder mit uns unterwegs sind und mehr über die Schönheit von unserem katholischen Glauben erfahren möchten. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Heute widmen wir uns einem der poetischsten und zugleich tiefgründigsten Texte der Bibel, dem Hohelied der Liebe. In einer Welt, in der Liebe oft mit Oberflächlichkeit verwechselt wird, lädt uns dieser Text ein, über die wahre Bedeutung von Liebe nachzudenken. Über Hingabe, Vertrauen und bleibende Verbundenheit. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für dieses Thema einen ausgewiesenen Experten begrüßen dürfen. Mit Professor Dr. Tobias Hähner werfen wir einen Blick auf die sprachliche Schönheit, die kulturellen Hintergründe und die geistliche Tiefe des Hohelieds und fragen, was sagt dieser alte Text uns heute? Ich möchte unseren Referenten, Professor Dr. Tobias Hähner, vorstellen. Er ist gebürtiger Schweizer, hat in Luzern und Jerusalem Theologie studiert und wurde 2008 zum Priester geweiht. Seit 2021 ist er Prorektor für Lehre und Lehrstuhlinhaber für Einleitung und Exegese des Alten Testaments an der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Ja, und so begrüße ich Sie, lieber Professor Dr. Hähner, ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat zum Hohelied der Liebe.
Guten Tag, Frau Marti. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das Hohelied der Liebe ist ein ganz besonderer Text im Alten Testament, auch weil es ein Zwiegespräch ist, ein Dialog zwischen zwei Personen, die unmittelbar zu sprechen beginnen. Und aus dem Zusammenhang heraus können wir jeweils nur feststellen, wer gerade am Sprechen ist, die weibliche Stimme und die männliche Stimme, die einander eben in Liebe verbunden sind, in einer Leidenschaft, einer Sehnsucht füreinander. Ab und zu ist auch eine dritte Stimme hörbar, so etwas wie der Chor im griechischen Theater, wo wie ein Kommentar oder eine dritte Stimme mit eingespielt wird. Die beiden, sie und er, sprechen zueinander, sie sprechen übereinander, aber sie sprechen auch dabei gleichzeitig über die sie umgebende Welt, das Land, das für sie wie zu einem Garten wird, wie ein Garten ist, das die Gartenmotivik zieht sich durch das Hohelied und damit möchte ich eigentlich beginnen, denn das ganze Lied scheint mir eben wie ein Tor zu sein zu dem Garten, um den es letztlich geht. Und vielleicht erahnen Sie schon, liebe Hörerinnen und Hörer, von welchem Garten ich spreche. Der Garten, der ganz am Anfang der Bibel vorkommt. Der Garten Eden. Das scheint mir der Bezugspunkt, der Bezugsrahmen des Hohen Liedes zu sein. Und das Hohe Lied, eben, ich habe es schon gesagt, wie das Tor zu diesem Garten. Gehen wir also, bevor wir in das Hohelied einsteigen, zurück in der Bibel zu diesem Garten und hören wir in Genesis 2, Verse 7 und 8 und 15 kurz, was es damit auf sich hat, was der Mensch eben da in diesem Garten, wie der Mensch da in diesen Garten gelangt. Da heißt es also, da formte Gott, der Herr, den Menschen, Adam, Staub vom Erdboden, Adama, und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten Eden, damit er ihm diene, ihn bearbeite und ihn bewahre, ihn hüte. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dieser Erzählung vom Garten Eden in Genesis 2. Und Sie wissen, wie es weitergeht danach in Genesis 3. Es endet mit der Vertreibung des Menschen aus diesem Garten, weil er von der verbotenen Frucht, von der Frucht des verbotenen Baumes in der Mitte des Gartens gegessen hat. Aber diese Vertreibung bedeutet nicht, dass der Garten aufgehört hat zu existieren, dass er untergegangen wäre. Und es bedeutet auch nicht, dass dieser Garten für den Menschen für immer und endgültig verloren wäre. Man kann sagen, eigentlich sind wir nach wie vor in diesem Garten. Zu Hause ist dieser Garten unsere eigentliche Heimat und unser Sehnsuchtsort. Sehnen wir uns zurück in diesen Garten, zurück in die Verbundenheit. Und das ist es, was diesen Garten ausmacht. Der Mensch ist dort verbunden. Eben ich habe es, als ich den Text vorgelesen habe, so angedeutet, indem ich die hebräischen Wörter auch teilweise eben mit vorgelesen habe. Verbundenheit in der Beziehung des Menschen, Adam, zum Erdboden, hebräisch Adama. Schon die Wörter im Hebräischen also drücken diese Verbundenheit zwischen dem Menschen und dem Boden, von dem er entnommen ist, aus. Eine zweite Verbundenheit ist eben zwischen dem Ich, dem Mann, und der Isha, der Frau. Und eine dritte Perspektive der Verbundenheit ist die zwischen Mensch und Gott. Gott, der eben, wie es dann erzählt wird, in diesem Garten umhergeht. Also Mensch und die Schöpfung mit ihm und Gott, alles ist miteinander verbunden. Aus dieser Verbundenheit sind wir gewissermaßen hinausgefallen, aber nicht vollkommen. Unser Herz hat die Erinnerung daran bewahrt und sehnt sich danach zurück. Und das hohe Lied ist das Lied dieser Sehnsucht und nicht nur der Sehnsucht, sondern eigentlich auch einer, ja, man kann sagen, mystischen Rückkehrbewegung in diesen Garten. Deshalb habe ich eben vom Tor zum Garten gesprochen. Wir können zumindest bis an das Tor des Gartens herangeführt werden, uns heranführen lassen durch das Hohelied der Liebe. Und ich möchte wie so drei Perspektiven in dieser Sendung mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, anschauen, wie eben das Hohelied uns wie einen Blick in diesen Garten, durch das Tor hindurch, einen Blick in diesen Garten eröffnet. Und die erste Perspektive ist die der Identifikation mit der Natur. Das Hohelied ist, ich habe es gesagt, Zwiegespräch zwischen ihr, der Gefährtin, wie sie oft angesprochen wird, und ihrem Geliebten, wie sie ihn nennt. Die beiden eben sehnen sich nacheinander, aber dabei kommt eben zum Ausdruck, dass sie eben sich als eins erleben mit der sie umgebenden Natur. Es gibt Vergleiche und Metaphern, aber es gibt eben auch diese Sprache der Identifikation mit Elementen der Natur. Ich möchte Ihnen da ein paar Beispiele vorlesen. Im ersten Vers des zweiten Kapitels sagt sie: Ich bin eine Blume des Sharon, eine Lilie der Täler. Das ist also dieser Vers, die Identifikation mit der Blume, der Lilie. Dann ein zweites Beispiel im vierten Kapitel des Hoheliedes, Verse 12 und 15, wo er zu ihr spricht und sagt: Ein verschlossener Garten ist meine Schwesterbraut, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt. Er vergleicht sie, setzt sie gleich mit dem Garten bzw. der Quelle des Gartens. Vergleich und Identifikation gehen ineinander über, auch wenn sie über ihn spricht. Ein drittes Beispiel, da gehen wir ins zweite Kapitel zurück, Verse 8 bis 9. Da sagt sie über ihn: Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Sieh da, er steht hinter unserer Mauer, er blickt durch die Fenster, spät durch die Gitter. Wenn sie also so über ihn spricht und ihn mit einer Gazelle vergleicht, scheint es fast, dass sich die Perspektive umkehrt, als würde sie eine Gazelle, einen Hirsch sehen und meinen, das sei jetzt ihr Geliebter, als würde sie quasi in dem Tier eben ihren Geliebten wiedererkennen. So sehen wir also, wie diese Identifikation eben spielt, wie mit das, der Text mit dieser Identifikation mit der Natur spielt. Man könnte von einem Verschmelzen von Mensch und Natur sprechen, und das kann etwas übertrieben, etwas exiliert anmuten. Man könnte sagen, ja, es ist ein bisschen naive Naturromantik, aber eigentlich steckt in dieser Identifikation ein tiefer Realismus. Ja, er wirft, zeigt uns auf, dieser Realismus, dass eben wir heute in der Moderne eben geprägt sind von einer Perspektive der Getrenntheit, die eigentlich eine Illusion ist. Wir erfahren uns als getrennt von der Natur, sehen vielleicht einen Gegensatz zwischen Mensch und Natur, die Natur als Bedrohung, aber die tiefere Wirklichkeit, die tiefere Wahrheit ist ja die, dass wir untrennbar verbunden sind mit der Natur, dass das, was wir einatmen, die Luft, die wir einatmen, eigentlich die Ausatmung ist aller photosynthetischen Pflanzen und auch Bakterien, die uns quasi den Atem geben, und unsere Ausatmung ist die Einatmung der Pflanzen und Bäume und so weiter. Und auch die, alle unsere Bestandteile unseres Körpers erneuern sich ja ständig im Stoffwechsel, den wir betreiben, sodass das, was wir essen und ausscheiden, eben in einem Kreislauf sich befindet, eben mit der uns umgebenden Natur, und wir eigentlich eben Teil davon sind und nicht nur Teil, sondern eben ein Ganzes, eine Einheit bilden. Und diese Einheit, dieser Blick eben für die Einheit eröffnet sich durch die Liebe, die die beiden zueinander haben im Hohenlied, und durch die Erfahrung der Schönheit. Das wäre ein zweiter Blick, eine zweite Perspektive auf das Hohelied, den ich mit Ihnen in dieser Sendung machen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieser Blick also im Sinne der Erfahrung der Schönheit. Schönheit ist etwas, was im Alten Testament wenig thematisiert wird, jetzt im wörtlichen Sinn. Das Wort schön oder das Wort Schönheit kommt eigentlich im Alten Testament relativ selten vor. Im Hohenlied ist das etwas anders. Kommen diese Wörter schön, Schönheit oft vor, aber vor allem ist von Schönheit der Sache nach oft, eigentlich fast dauernd, die Rede. Das Hohelied strömt über von Ausdrucksform der Bewunderung und Ergriffenheit angesichts der Schönheit des jeweiligen Gegenübers. Auch hier zwei kurze Beispiele, die unmittelbar aufeinander folgen. Im ersten Kapitel des Hoheliedes spricht im 15. Vers er und sagt zu ihr: Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Und darauf erwidert sie, schön bist du, mein Geliebter, verlockend. Frisches Grün ist unser Lager. Die beiden sprechen also zueinander in Ergriffenheit angesichts der Schönheit des jeweiligen Gegenübers.
Professor Dr. Tobias Hähner spricht heute zum Thema Das Hohelied der Liebe. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung.
Die Schönheit im Hohelied, davon habe ich gesprochen. Die gegenseitige Bewunderung der beiden, sie und er, die zueinander sprechen, einander bewundern im Hohelied. Und diese Schönheit ist weniger etwas, was sich an ästhetischen Normen bemisst, etwa der Symmetrie wie im griechischen Kulturraum der damaligen Zeit, sondern man könnte von einer synästhetischen Erfahrung sprechen, also eine Erfahrung, wo die verschiedenen Sinne, sehen, hören, riechen und so weiter zusammenkommen, zusammenwirken. Und es geht nicht so sehr um die Form, das Formempfinden, die Formwahrnehmung, sondern mehr quasi eine innere Wahrnehmung, eine Wahrnehmung eben der Nützlichkeit im Sinne der Gutheit und Lebensförderlichkeit. Das Schöne ist das im Hohelied oder überhaupt im Alten Testament, was zur Fülle des Lebens hindrängt. Und diese Fülle, diese Erfahrung der Fülle des Lebens gewissermaßen bereits vorwegnimmt. Und Schönheit ist also etwas, was erfahren wird, eben synästhetisch, durch alle Sinne hindurch, gleichzeitig im Sinne eines Ergriffenseins, eben das dann sofort eine Reaktion hervorruft, ein Staunen und Lobpreis. Eben das Schöne ist nicht einfach etwas, was man so wahrnimmt und sich dann so für sich daran erfreut, sondern es drängt danach, eben, dass man das dann sofort zum Ausdruck bringt, eben durch Staunen und Lobpreis. Es gibt in dem Sinn eben im Hohelied auch keine so Rückbezogenheit, Verkrümmung auf das eigene Begehren. Man will quasi das Schöne haben, nein, sondern man weitet, das ist die Erfahrung des Schönen, weitet die eigene Intention, also die eigene innere Absicht auf die Liebe hin. Also Schönheit, die Erfahrung von Schönheit führt dazu, dass man das, was man als schön erfährt, liebt. Nicht, dass man es einfach für sich haben will, begehrt, sondern dass man das, was Schöne bejaht, dass man will, dass es sei. Das heißt, man könnte so sagen, dass durch die Erfahrung des Schönen im Hohen Lied ist wie in sich eine Art, eine gegenseitige Beziehung, wo ich, wenn ich das Schöne erfahre, das wie erfahre als einen Zuspruch an mich, der mir sagt, sei, der mir zusagt, dass ich leben soll, mit dem meine Lebendigkeit zuspricht. Und umgekehrt ruft es eine Reaktion hervor, wo ich jetzt gegenüber dem Schönen auch sage, ja, du, sei, es ist schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Das ist Schönheit im Hohen Lied, eine Schönheit, die also sich ereignet, eben im Rahmen der gegenseitigen Liebe zwischen den beiden Sprechenden, zwischen ihm und ihr. Und gleichzeitig aber eben ist es nicht nur sie selber, die einander als schön empfinden, sondern eben sie machen ja diese Vergleiche und diese Identifikation mit allem Lebendigen um sie herum. Das heißt, sie erkennen die Schönheit im anderen gegenüber aufgrund quasi der ursprünglichen Erfahrung von Schönheit in der Natur. Und das sehen wir auch in den sogenannten Beschreibungsliedern. Es gibt 4 solche Lieder, wo die beiden einander gewissermaßen beschreiben, als schön beschreiben und dabei eben Vergleiche machen mit der Natur, mit der Tier- und Pflanzenwelt. Auch hier 2 bzw. 3 Beispiele. Fangen wir mit dem 4. Kapitel an, 1. Vers, wo er zu ihr spricht und sie eben beschreibt und ihr sagt, siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Hinter dem Schleier deine Augen wie Tauben, dein Haar gleich deiner Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Und dann etwas später im 5. Kapitel spricht sie über ihn und sagt, sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind Rispen, rabenschwarz, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, gebadet in Milch, sitzend am Wasser. Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen, seine Lippen wie Lilien, sie tropfen von flüssiger Myrrhe. Und dann, nochmal etwas später im 7. Kapitel, spricht er wieder zu ihr und sagt, dein Haupt auf dir ist wie der Karmel, wie Purpur sind deine Haare. Ein König liegt in den Locken gefangen, wie schön bist du, wie reizend, Liebe, Tochter aller Wonnen, wie eine Palme ist dein Wuchs, deine Brüste sind wie Trauben. Die Liebe, also die beiden füreinander empfinden, öffnet den Blick für die Schönheit, und diese Schönheit in der Natur angelegt ist, entzündet und befeuert die Liebe zur Natur und zur Schönheit. Also Schönheit und Liebe sind eine Wechselwirkung. Durch das Schöne wächst die Liebe, durch die Liebe wächst der Blick für das Schöne. Und das wiederum kann man dann noch einmal zurückführen eigentlich auf das Sein, das Dasein in der Welt des Menschen überhaupt, in dieser Wechselwirkung von Schönheit und Liebe. Eben das Ich Bin sagt mir eigentlich schon, dass die Natur, die eben schön ist, mich bejaht, dass sie will, dass ich bin. Und wenn ich das wahrnehme, mich als geliebt wahrnehme, als gewollt, als bejaht, dann entzündet das in mir die auch wiederum die Liebe, und durch die Liebe nehme ich die Schönheit wahr. Also das ist eigentlich eben diese Urerfahrung, könnte man sagen, von Schönheit, Liebe, Verbundenheit, die im Hohen Lied angelegt ist. Und somit eben komme ich zur 3. Perspektive, Rückkehr zur Verbundenheit. Das ist das, was auf gemäßermaßen das Hohe Lied hinaus will. Eben wenn wir jetzt wieder nochmal zurückkommen, eben zu dem, was im Garten in Genesis 2 bis 3 passiert, eben der Mensch, der in diesen Garten gesetzt ist, in die Verbundenheit, und dann aber eben diesen Garten verlassen muss, weil er eben Gottes Gebot übertritt und dann eben die Kluft erfährt zwischen sich und dem Schöpfer, die Kluft, die Trennung zwischen Mann und Frau und diese Getrenntheit auch zwischen Mensch und dem Boden, dem Ackerboden, dem er entnommen ist. Und das Hohelied verheißt jetzt eben eigentlich die Heilung dieses Risses, dieser Kluft. Und man kann das veranschaulichen an einem Beispiel, nämlich ein Wort, das sowohl in Genesis 3 als auch im Hohelied vorkommt. Das hebräische Wort Teshukah, auf Deutsch Verlangen. Eben in Genesis 3 geht es darum, dass nach dem Sündenfall eben eine Asymmetrie entsteht zwischen den beiden Geschlechtern, zwischen Mann und Frau, die eben im negativen Sinn eben Herrschaft, Unterdrückung begründet, wenn es heißt, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Genesis 3, 16 im Hohenlied. Aber wird das umgekehrt, die Perspektive, ist dieses Verlangen nicht mehr etwas Negatives, was eben Herrschaft und Unterdrückung begründet, sondern was eben Rückkehr in die Verbundenheit bedeutet. Wenn sie sagt in Hohelied 7,11, ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Also jetzt eben ist es umgekehrt, nicht mehr sie hat Verlangen nach ihm, sondern er nach ihr. Und damit wird eigentlich zum Ausdruck gebracht, eben dass die beiden, Mann und Frau, Geliebte und Geliebter, aufeinander verwiesen sind, einander gehören, nacheinander Verlangen haben und damit eine unbetrübte Gegenseitigkeit in der Beziehung der beiden wiederhergestellt ist. Und damit eben kommen wir zum Schluss. Eben das Hohelied zeigt uns, kann man sagen, den Weg zurück in die Verbundenheit, den Weg zurück in den Garten. Es öffnet uns den Blick für die Erfahrung von Liebe, Schönheit und Verbundenheit. Es eröffnet uns den Blick eben in die uns gemeinsame Heimat, die wir alle haben als Menschheit, nämlich eben dem Garten Eden. Dieser Garten, der nicht völlig verloren ist, sondern das Tor zum Garten ist nach wie vor offen. Und das Hohelied führt uns heran an dieses Tor. Es eröffnet uns den Blick durch dieses Tor in den Garten hinein, wo wir eben uns wieder erneut von der Schönheit treffen lassen, zur Liebe entzünden lassen und in die Verbundenheit zurückkehren können. So wollen wir um Gottes Segen bitten, den Segen von Gott, der selber der Ursprung der Liebe und des Lebens ist. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Dankeschön geht an Sie, lieber Professor Dr. Tobias Hähner, für die tiefgründigen Einblicke in das Hohelied der Liebe. Sie haben uns nicht nur die poetische Schönheit dieses biblischen Textes nähergebracht, sondern auch gezeigt, welche zeitlose Kraft und spirituelle Tiefe in diesen alten Versen steckt. Danke vielmals für Ihre Zeit und Ihre Gedanken und vor allem auch für Ihre Leidenschaft für dieses besondere Thema. Vergelt's Gott. Und wir freuen uns schon auf eine weitere nächste Sendung, lieber Professor Tobias Hähner.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Danke vielmals. Und Ihnen, liebe Hörerfamilie, danken wir fürs Dabeisein. Vielleicht hat Sie das Hohelied heute auf neue Weise berührt und inspiriert. Zum Nachdenken, zum Staunen oder einfach zum Innehalten. Grüezi Gott, es verabschiedet sich am Mikrofon Andrea Marti.